Hallo und herzlich willkommen beim Podcast 1000 fremde Orte. Eine Weltreise mit dem Fahrrad? Das klingt schon ziemlich verrückt. Und trotzdem, oder gerade auch deswegen, haben Melanie und Ricardo sich an dieses Abenteuer gewagt. Relativ spontan, blauäugig und naiv sind die beiden losgeradelt. Nutze ihre Tipps und Tricks, lerne aus ihren Fehlern und lass dich einfach nur inspirieren. Und jetzt viel Spaß und gute Unterhaltung mit deinem Podcast-Host Melanie.
Herzlich willkommen auf unserem Podcast 1000 fremde Orte. Heute kommen wir ins Finale. Es ist der vierte und letzte Teil mit Maximilian. Letztes Mal ist er einmal um Australien rumgeradelt und hat so ein paar interessante Erfahrungen gemacht. Und heute erzählt er von seiner Reise durch Deutschland. Nachdem er sich halt in anderen Teilen der Welt besser auskennt als vor der eigenen Haustür, hat er gesagt, jetzt muss ich auch mal durch Deutschland fahren. Er hat tolle Leute kennengelernt, super Bekanntschaften gemacht und vor allem Deutschland kennengelernt. Und er war sehr überrascht von einigen Regionen. Und das wird er dir jetzt in unserem Podcast-Interview erzählen. Also viel Spaß!
So, heute starten wir den vierten und letzten Teil der Reihe mit Maximilian Semsch. Einmal quasi fast um die Welt. München, Singapur, Australien. Und jetzt im vierten Teil kommen wir zu deiner Deutschlandreise. Du hast letztes Mal schon erwähnt, dass du viel zu wenig vor der eigenen Haustür gesehen hast und dich das vielleicht ein bisschen gewurmt hat. Aber wann bist du darauf gekommen, ich muss unbedingt mal zu Hause fahren. Ich war jetzt schon überall, Australien, Singapur und hast nicht gesehen, aber Deutschland wäre eigentlich auch mal interessant zu sehen.
Ja, es war einfach so, ich kannte mich irgendwann, glaube ich, in Australien und Thailand besser aus als daheim im eigenen Land und dachte mir dann auch irgendwie, es muss ja einen Grund haben, warum jedes Jahr Millionen Touristen zu uns nach Bayern kommen, wo ich noch vor Jahren das nicht verstanden habe, warum die um die halbe Welt fliegen, wo sie doch überall anders auch hinfliegen könnten, warum sie denn ausgerechnet hier zu uns kommen und sich irgendwas angucken, weil dieses Phänomen, was man halt kennt und vor der Haustür hat, irgendwann nicht mehr als besonders erachtet, weil man es ja kennt oder es als alltäglich hat.
Mhm. Und dann hast du gesagt, okay, ich bin jetzt schon überall mit dem Fahrrad gefahren. In Deutschland fahre ich auch.
Ja, genau, es waren 50.000 Kilometer in etwa, die ich mit dem Rad im Ausland zurückgelegt habe. Und in Deutschland komme ich auf keine 1.000 Kilometer. Und dann dachte ich mir, ja, irgendwie, das kann es ja auch nicht sein. Wir haben so ein gutes Netz an Fahrradwegen hier und ich fahre durch Länder wie Russland und Kasachstan, wo es nicht einen Kilometer Radweg gibt. Und genau, ich wollte es eigentlich auch so ein bisschen für mich selbst herausfinden, so Arbeitstitel oder Titel des Projekts, das Abenteuer Deutschland, mit der Fragestellung, funktioniert das denn auch, ein Abenteuer sozusagen direkt vor der Haustür zu erleben?
Bist du, andersrum gefragt. Du warst 2012 in Australien, da war Around Oz und dann bist du 2016, ne, bist du durch Deutschland gefahren, weil du hast diesen Vierjahresrhythmus. Bist du da auch mit dem E-Bike gefahren oder bist du auf ein normales Fahrrad umgestiegen wieder?
Nee, ich war natürlich auf dem E-Bike unterwegs.
Bist weiter dem E-Bike treu geblieben. Du hast schon gerade erwähnt, Deutschland hat ja ein super tolles Netz, also an Fahrradwegen. Wir haben die selber auch noch nicht alle ausprobiert, um Gottes Willen, und wahrscheinlich nicht mal ein Bruchteil davon. Wie oft bist du tatsächlich auf der Straße gefahren oder wie oft musst du tatsächlich auf der Straße fahren?
Ist jetzt echt schwer, das in Kilometern zu beziffern. Hin und wieder schon. Zum einen, manchmal ist es auch so, dass auch ein offizieller Fahrradweg mal über eine Straße geht, dann ist es aber im Regelfall eine eher wenig stark befahrene Straße. Oder ich hatte ja auch verschiedene Mitfahrer, die ich an den unterschiedlichsten Orten getroffen habe. Und manch einer wohnt dann halt doch irgendwo so fern ab, dass da halt kein direkter Fahrradweg entlang ging und dann ist man halt über die Landstraße gefahren. Aber ich würde schon jetzt so schätzen, dass ich bestimmt 90% meiner Zeit auf richtigen Fahrradwegen unterwegs war.
Das ist natürlich cool, ne? Weg von den Autos. Und du bist da dann auch wieder mit deinem Zelt und allem unterwegs gewesen, ne?
Total, und es gibt echt auch so wirklich geniale Radfernwege, die über mehrere hundert Kilometer gehen, die gut ausgeschildert sind. Also das funktioniert schon sehr, sehr gut hier. Genau, also ich hatte mein Zelt mit dabei, habe, wenn ich gezeltet habe, meistens wild gezeltet. Ich habe aber auch ganz viel privat übernachtet bei den Leuten, bei meinen Mitfahrern, die mit dabei waren, und habe auch so ein bisschen die kuriosesten Unterkünfte des Landes gesucht, was man so alles eben. Ich wollte einfach so einen Querschnitt zeigen, was man alles machen kann, ohne jetzt dem Ganzen ein spezielles Unterthema dem wiederzugeben, sondern es war auf der Reise so, dass meine Mitfahrer entschieden haben, was wir angucken. Ich habe zu denen gesagt, ihr zeigt mir, was ihr interessant findet. Und der eine war halt vielleicht kunstinteressiert und ist mit dir ins Museum, und der andere war eher der Bierkultur hingetan und ist mit dir ein Trinken gegangen. Also deswegen war das halt sehr, sehr bunt gemischt, diese Reise.
Hast du die Leute vorher kennengelernt, beziehungsweise hast du die vorher irgendwie übers Internet gesucht, oder hast du die dann vor Ort kennengelernt und gefragt, wie ist es, hast du nicht mal Bock, 2-3 Tage mitzufahren?
Ich denke auch wieder so, Pi mal Daumen, 90% der Leute kannte ich vorher noch nicht, habe aber alle im Vorfeld schon kontaktiert, weil das so ganz spontan einfach irgendjemand anquatscht, ey, wer bist du, hast du gerade Zeit und fährst mit mir 2 Tage Fahrrad, wird da ein bisschen schwer. Und ich glaube, da schauen sich die Leute vielleicht immer ein bisschen strange an. Und aber davon abgesehen, nee, das war schon natürlich alles organisiert. Also ich habe über meinen Newsletter, Facebook und was, ja, die Netzwerke, die man halt heute hat, habe ich im Vorfeld so ein halbes Jahr vorher die Leute informiert, was ich vorhab, und drum gebeten, wer Lust hat, ich komme durch alle 16 Bundesländer, meldet euch bei mir, begleitet mich, zeigt mir deine Heimat, war so das Konzept der Reise. Und ja, am Ende, es hatten sich knapp 400 Leute, glaube ich, dann gemeldet, und mit gut 200 hat es geklappt, die dann auch zu treffen. Und die Leute haben mich von einer Stunde bis 3 Tagen begleitet.
Ja, das ist cool. Ich finde das schön, wenn sich die Leute dann auch die Zeit nehmen und dann dich wirklich dann auch da rumführen in ihrem Bundesland.
Ja, nee, super. Und es war so viele kuriose, nette, super tolle Menschen kennengelernt und war auch wieder sehr positiv überrascht, wie gastfreundlich Deutschland auch ist. Weil man ja vielleicht doch vom Deutschen immer so ein bisschen das mies gelaunte, muffige im Kopf hat, aber das habe ich so gar nicht empfunden. Also ich fand die Leute eigentlich allerorts sehr, sehr nett und hilfsbereit. Egal, wo ich stand mit meinem Fahrrad und aufs Handy geguckt habe, sofort hat jemand angehalten und hat gefragt, ob ich den Weg nicht kenne, ob ich Hilfe brauche. Und ja, auch da war ich positiv überrascht vom eigenen Land.
Das hätte ich jetzt auch so nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber das ist ja dann wirklich gut, wenn sich auch so kümmern, sage ich jetzt mal. Ne?
Ja, und auch, ich finde auch so, gerade im Gastgewerbe, dass auch alle da, natürlich gibt es Ausnahmen, aber im Regelfall schon alle einen guten Job gemacht haben und auch bemüht sind oder gastorientiert dann sind und sehr, sehr zuvorkommend und hilfsbereit sind.
Und du warst auf der Suche nach den kuriosesten Unterkünften, hast du vorhin erzählt.
Ja, genau.
Was war denn die kurioseste Unterkunft, beziehungsweise wo hast du die gefunden?
Also meine absolute lieblingskurioseste Unterkunft war mein Hausfloß, was ich hatte. Das war in Brandenburg an der Havel in Brandenburg. Und das ist so ein, ja, das ist 8 Meter lang, 4 Meter breit, hat so einen 7 PS Motor, darf man ohne Führerschein fahren, man braucht weder Auto noch Bootsführerschein. In der Mitte ist eine Kabine drauf, da können bis zu 4 Leute drin schlafen. Und mit dem Ding rund um die Havel, da ist eine riesengroße Seenlandschaft. Also man kann mit so einem Ding da wirklich tagelang über die Seen schippern. Und das war ein absoluter Traum. Wo ich mir auch wieder dachte, Mensch, schau mal, das kannst du mitten in Deutschland machen.
Ja, Karl-Heinz hieß der, glaube ich, kann es sein?
Karl-Heinz, ja genau. So wie mein Vater. Das habe ich zu Ehren, zu Papas Ehren habe ich mir extra das Haus losgenommen, was Karl-Heinz hieß. Die hat mir erst ein anderes gegeben, da habe ich Karl-Heinz gesehen und gesagt, kann ich bitte Karl-Heinz haben?
Ja. Ja, das ist ja cool. Aber auch gut, dass die so flexibel waren und gesagt haben, okay, dann kriegst du halt Karl-Heinz.
Auf jeden Fall.
Wir haben ja den Film auch vorher gesehen, deswegen kennen wir ja ein paar Ausschnitte. Und du hast, während wir den Film Probe geschaut haben, hast du mal einen Bierzähler erwähnt. Dass, ob du den mit einbauen sollst oder nicht in den Film. Trinken die Deutschen wirklich?
An was für einen Fehler?
Ein Bierzähler.
Ach so, ja, ein Bierzähler, ja.
haben die Deutschen wirklich so viel Bier getrunken auf deiner Fahrt?
Ja, also das finde ich schon. Also das, egal wo du bist, ob im Norden, Süden, Osten, Westen, Alkohol ist schon ein, sagen wir mal, sehr selbstverständlicher Teil der Gesellschaft. Ja, also egal wo du kommst, wenn irgendjemand ein Empfang ist oder Gäste sind da, gerade auch du, wenn du halt der Gast bist, dann bist du ja immer beim Gastgeber und zum guten Ton gehört es dann dazu, dass es dann ein Bier oder ein Wein gibt. Und ich musste dann irgendwann auf der Reise die Zwei-Bier-Regel einführen und die knallhart durchziehen, indem ich pro Tag maximal 2 Bier oder alkoholische Einheiten getrunken habe, weil sonst hätte ich, glaube ich, mindestens 2-mal die Woche einen Rausch gehabt.
Ja, war das schlimmer als in Russland?
Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Sagen wir mal, Russland waren nur 30 Tage, Deutschland 4,5 Monate. Ja, also ich glaube, das ist dann die Dauer, die es ausmacht. Bei den Russen war sicherlich die Intensität eines einzelnen Abends nicht zu übertreffen, aber dafür musste ich nicht so oft.
Oh je, nee, das ist ja was. Vor allem, wenn du am nächsten Tag wieder aufs Fahrrad steigen musst, das ist ja dann auch...
Ja, das ist eben das Problem, dass das dann natürlich zum einen das Fahrradfahren sehr schwer wird, wenn man verkatert ist. Und man darf ja auch nicht vergessen, es ist ja jetzt in dem Moment so eine Radreise für mich auch dann jetzt kein Urlaub in dem Sinn, sondern es ist ja schon auch Arbeit, die dahinter steckt, gerade tagsüber mit Filmen, Fotografieren. Und das machst du nicht, wenn du komplett verkatert bist. Also ich nicht. Ich leide sehr, wenn ich verkatert bin. Und dann würde ich aber meiner Arbeit nicht mehr nachkommen. Und der Zeitplan bei Deutschland war schon gut streng getaktet, sage ich mal, um das dann auch in einem Zeitrahmen zu schaffen, der Sommer- und ja, Frühherbstmonate.
Wie lange warst du insgesamt in Deutschland unterwegs?
4,5 Monate.
Und in den 4,5 Monaten bist du 7.500 Kilometer gefahren, ne?
Genau. Was auch gerade mal, also man muss bedenken, wir haben in Deutschland knapp 75.000 Kilometer Radfernwege. Also das heißt, ich bin gerade mal 10% gefahren.
Ja, das stimmt. Würdest du das nochmal machen?
Jederzeit.
Aber dann wahrscheinlich eine andere Strecke.
Richtig, aber das ist ja eben, wie gesagt, ich bin durch alle 16 Bundesländer und habe gerade mal 7.500 Kilometer und habe noch 9-mal so viel an Radwegen in allen Bundesländern sozusagen zusammengezählt vor mir. Und da sind noch so, am Ende fährst du ja, wenn du durch ein Bundesland fährst, auch immer nur einen Weg quer durch. Und am Ende, wenn du es dir auf der Karte anschaust, ist es ein Strich, der durchgeht. Und links und rechts ist noch sehr viel, was man nicht gesehen hat.
Ja, das stimmt. Aber du bist ja vor Ort, du könntest das ja jederzeit in Angriff nehmen wieder, ne?
Richtig, ja. Aber es ist halt dieses Phänomen, das, was vor der Haustür liegt, mit diesem könnte man ja jederzeit machen. Also für mich ist auch immer ganz wichtig, dann sowas auch klar, das Schlimmste, was man, glaube ich, immer machen kann, das mache ich mal. Dann führt es meistens dazu, dass man es dann eh nicht macht. Also sich einfach konkretes Datum setzen und dann zu sagen, da mache ich das. Also an dem Wochenende, wenn jetzt gerade das schrecklichste Wetter ist, machen wir hier 3 Tage Radtour da und da lang.
Wolltest du von Anfang an eine DVD draus machen oder war das erstmal nur so für dich geplant?
Nee, das war schon von vornherein gleich geplant, dass es da DVD und Vortrag drüber geben wird.
Also nachdem die ersten beiden gut anliefen, hast du gesagt, okay, da kann ich drauf aufbauen, da mache ich Deutschland auch noch was draus. Du bist aber alleine gefahren, beziehungsweise hast deine Mitfahrer gesucht und du hast dieses Mal keinen Kameramann dabei, oder?
Nee, diesmal habe ich dann größtenteils selber gefilmt.
Was hat dich, warst du nicht davon überzeugt, einen Kameramann zu haben oder hast gesagt, ach, brauche ich nicht, das kann ich auch alleine?
Nee, war jetzt da eher der Fall, dass dann es wenig Sinn gemacht hätte, jemanden, weiß ich nicht, im Auto mit großem Kamera-Equipment zu haben, weil man die meiste Zeit eh auf dem Fahrradweg unterwegs ist. Und dann macht es auch keinen Sinn. Und das Einzige wäre dann gewesen, der Kameramann hätte fahren müssen. Aber da wollte ich nicht konstant jemanden auch dabei haben, weil dann auch wieder viel Energie sozusagen zwischen dir und dem Kameramann drauf geht und ich dann diese Energie lieber für meine Mitfahrer auch haben wollte und die anderen Leute.
Ja, ist ja auch richtig. Du bist ja da, um das Land kennenzulernen und nicht um den Kameramann zu bespaßen sozusagen. Wenn du jetzt an deine 3, 4 Reisen denkst, die großen Reisen, wie haben die dich verändert, wenn du mal ganz an den Anfang zurückdenkst?
Ja gut, wenn ich ganz an den Anfang zurückgehe, da war ich 21, da war ich noch ein da war ich ein kleiner Junge, der einfach nur raus wollte in die große, weite Welt, um endlich irgendwie großes Abenteuer zu erleben. Und heute ist es für mich mein Job geworden und stecke da viel Zeit und Herz mit rein. Und natürlich ist man, auch was das Reisen angeht, natürlich viel erfahrener. Die Erfahrung spielt, glaube ich, schon auch eine große Rolle bei vielen Dingen, die man tut.
Gerade als 21-jähriger Bub ist man ja, oder hat ja so eine Reise vielleicht noch viel mehr Einfluss auf dich als jetzt mit 30 zum Beispiel.
Ja, ich denke aber, ja, auf jeden Fall. Ich denke schon, dass gerade als junger Mann, das war schon auch sehr, sehr prägend für mich. Einfach zu Hause, du machst dein Abi, du hast halt, sagen wir mal, immer dein festes Umfeld, was auch sehr gleich und homogen ist. Und auf Reisen triffst du plötzlich so total abgedrehte und verrückte Leute und siehst einfach, wie viele unterschiedliche Lebenswege es gehen kann und dass du nicht den, in Anführungszeichen, normalen Weg gehen musst mit Schule, Studium, Beruf, Rente. Aber ich denke auch, wenn man mit 30 für ein Jahr auf Reisen geht, dass das super prägend ist. Also Reisen, finde ich, ist unglaublich bildend und man lernt einfach so viele neue Dinge kennen. Ja, und deswegen glaube ich, ist es egal, in welchem Alter man eine Reise macht, immer eine Erfahrung fürs Leben.
Ja, also das glaube ich auf jeden Fall auch. Also auch wir jetzt oder auch ich jetzt hier beim Fahrradfahren. Ich lerne so viel über mich selbst und wie viel ich eigentlich schaffen kann. Und das ist schon Wahnsinn manchmal.
Ja, genau, genau dieser Punkt, dass eben dass man oftmals gar nicht weiß, zu was man fähig ist zu leisten, sei es jetzt auch körperlich beim Fahrradfahren oder auch eben organisatorischer Natur, sich auf so einer Reise durchzubeißen, sich alle Infos einzuholen, Sprache zu lernen und ja.
Ja, genau. Also es gehört schon einiges dazu, um zu sagen, okay, ich mache jetzt eine Langzeitreise.
Ja, aber auch hier denke ich, das Schwierigste ist wieder dieser erste Schritt. Ja, das ist der allerschwierigste. Und wenn man den mal gemacht hat, der Rest wird dann ziemlich einfach. Wo wir dann wieder bei dem Thema wären, sich ein Datum zu setzen. Also wenn man sagt, ich mache eine Weltreise irgendwann mal, dann ist die Gefahr groß, dass man es nicht tut. Wenn man sich sagt, okay, meine Weltreise startet am 20.03.2020 und sich auf dieses Datum hinarbeitet, dann wird man da mit aller Wahrscheinlichkeit am 20.03.2020 losfahren.
Und vor allem, wenn man es gebucht hat, kommt man eh nicht mehr drum rum. Außer man lässt es verfallen.
Genau, richtig.
In Deutschland selber, von welchem Bundesland warst du da am meisten überrascht?
Also am meisten überrascht im positiven Sinne war ich, denke ich, von Sachsen-Anhalt, was daran lag, dass ich einfach noch nie da war, niemanden kannte, der schon mal da war und alles, was man dann als vielleicht Nicht-Sachsen-Anhalter oder wenn man nah dran wohnt, dann mitbekommt, ist halt ja, in vielen Wirtschaftsrankings sehr, sehr abgeschlagen, zu Pegida-Zeiten immer ein großes Thema gewesen. Und so hat sich halt doch irgendwie, ohne dass man da war, sich so ein Bild gefestigt, was natürlich, als ich dann dort war, wieder gemerkt habe, wie so falsche Bilder im Kopf auch entstehen. Und Sachsen-Anhalt war einfach ein grandios, landschaftlich wunderschönes Bundesland mit sehr vielen netten Menschen. Und da war ich am positivsten überrascht, weil ich im Vorfeld sozusagen keine oder nur negative Erwartungen hatte.
Ja, das stimmt. Was war deine kurioseste Unterkunft in Sachsen-Anhalt dann?
In Sachsen-Anhalt hatte ich ein Weltklasse-Hotelzimmer in Tangermünde, das ist 80 Kilometer nördlich von Magdeburg, und da habe ich übernachtet ich glaube, es hieß Prinzessinnen-Margarete-Zimmer. Da war jedes Zimmer anders eingerichtet und im Prinzessinnen-Margarete-Zimmer, das war auch gleichzeitig die Hochzeitssuite, gab es Himmelbett und eine freistehende Badewanne, so eine geschwungene mit kleinen zierlichen Messingfüßen.
Ah, ich glaube, da gibt es auch ein Bild von, ne?
Da gibt es auch ein Bild von, genau, ja. Und das war total kurios und hat, keine Ahnung, ich glaube 70 € die Nacht oder was gekostet und das im Hochsommer, also.
Oh, das geht aber dann auch, ne?
Auf jeden Fall.
Ja, nicht schlecht. Ich finde das schon echt beeindruckend. Wie viele Kilometer bist du jetzt insgesamt dann gefahren? Nicht nur in Deutschland?
Alle Reisen zusammengezählt. Wir müssten so um die 60.000 Kilometer vielleicht Pi mal Daumen sein. So überschlagen. So genau habe ich es nicht.
Über wie viele Länder verteilen sich die 60.000 Kilometer?
Mit Deutschland müssten das 33 sein.
33 Länder, 60.000 Kilometer. Das ist schon eine beachtliche Zahl. Das finde ich schon sportlich. Also wenn ich überlege, wir haben jetzt 1.300 Kilometer.
Ja, aber wie gesagt, ihr seid wann losgefahren?
Wir sind im Dezember sind wir losgefahren.
Ja, eben, und ich bin vor, wenn ich das Zählen starte, vor 14 Jahren losgefahren. Also habt ihr ja noch viel Zeit. Aber ich finde, es ist halt auch, ich weiß nicht, es geht ja auch oft dann um so Rekordzahlen und dieses alle Länder so und so oft mal um den Erdball. Und ich finde aber, darum geht es gar nicht bei einer Radreise. Es geht ja nicht darum, jetzt da irgendwelche Rekordkilometer zu spulen, sondern es geht um die Art des Reisens und auch die Langsamkeit, die mit dem Fahrrad einhergeht. Und diese Langsamkeit kann man auch auf einer Viertagestour vor der Haustür erleben, weil einfach diese Entschleunigung wirklich nach dem zweiten Tag bei mir einsetzt, vor allem vom Kopf, dass alles andere dann vergessen ist und man sehr im Moment lebt.
Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit, genau. Der Kopf spielt bei so einer Reise schon immer eine große Rolle. Also das merke ich besonders bei mir, gerade die Anfangszeit. Ich habe geflucht ohne Ende. Ich habe es gehasst, mit dem Fahrrad zu fahren. Und wir haben jetzt die härteste Strecke, die wir bisher gefahren sind, waren 93 Kilometer und über 1000 Höhenmeter, wo ich gesagt habe, das macht ja richtig Spaß.
Ja, es ist, man kommt da auch rein. Ja, also ich kann mir schon auch vorstellen, dass es zu Beginn vielleicht dann noch irgendwie erstmal alles ungewohnt ist und dann der Körper braucht auch da so ein bisschen erstmal sich drauf einzustellen und gerade am Anfang, wenn man nicht vorher trainiert ist, hat man mit Muskelkater dem Hintern zu kämpfen und wenn das dann eben mit der Zeit dann auch nachlässt, dann ich kann mich noch erinnern, als wir die ersten zwei aufgezeichnet haben, da war die Stimme noch ein bisschen anders, also deswegen merke ich schon, dass da auch, glaube ich, so ihr allmählich da auch reinfindet.
Also das war schon, und mich hat es auch nicht gestört, am nächsten Tag wieder aufs Fahrrad zu steigen und nochmal 80 Kilometer zu fahren.
Ja, und das ist dieses Phänomen, einfach nur durchs tägliche Fahrradfahren. Man wird auch, und auch mit dem E-Bike, also du fährst ja trotzdem mit Fahrrad, also tust da auch körperlich was. Einfach nur durchs tägliche Fahren, dass man da schon auch ordentlich Kondition entwickelt mit der Zeit. Und Distanzen schafft, wo man in den ersten drei Tagen sich dachte, wie kann man denn bitte mit dem Fahrrad und Gepäck 100 Kilometer fahren?
Es werden bestimmt wieder Tiefs kommen, das kennst du ja auch nur zu gut, wo man einfach mal keinen Bock mehr hat, Fahrrad zu fahren, wo man am liebsten alles hinschmeißen möchte. Gibt's, glaube ich, immer mal wieder.
Auf jeden Fall. Und das gehört auch irgendwo bis zu einem gewissen Grad einfach auch mit dazu. Ja, das macht ja auch so ein bisschen Teil des Abenteuers aus, ne?
Man wächst ja auch dran. Kommt ja auch noch dazu.
Genau.
Ja, wunderbar. Ich finde das wahnsinnig spannend. Ich finde das sehr aufregend. Wir haben die Ehre gehabt, alle Filme sehen zu dürfen. Auch den Deutschlandfilm quasi in der Vorpremiere, als er noch nicht richtig fertig war. Und du warst ja so ein bisschen die Inspirationsquelle für Ricardo, der gesagt hat, komm, wir fahren jetzt mit dem Fahrrad durch Neuseeland. Jetzt machen wir das.
Und du die Leidtragende, die mitmachen musste.
Ja, aber gut.
Ja, siehst du, kannst du die Schuld auf mich schieben, ich nehme sie auf mich.
Genau, nee, es fängt ja an, langsam Spaß zu machen.
Ja, warte ab, das wird mit jedem 1000 Kilometer wird's immer besser.
Ja, aber wie gesagt, es gibt bestimmt auch wieder so blöde Tage, aber im Moment ist es ganz gut. Und ich habe jetzt auch eigentlich keine weiteren Fragen mehr, muss ich sagen. Ich bin jetzt hier mit meinem Fragenkatalog und mit meinen Ideen am Ende. Ich bedanke mich bei dir, dass du so offen warst und das machen konnten. Ich bin froh, dass wir das jetzt endlich mal hier kriegen konnten mit dem Internet.
Aber gerne doch. Ja, weil es ist halt erst 2018, da kann man das ja noch nicht erwarten, dass in zwei erste Weltländern eine stabile Internetverbindung zur Verfügung steht.
Ja, ein bisschen unangenehm war es mir schon, muss ich sagen. Aber jetzt haben wir es geschafft und jetzt setze ich mich dran und schneide das fertig. Und dann gibt es die Woche noch Around Oz, das Interview auf unserem Podcast.
Ja, kein Problem.
Vielen Dank an dieser Stelle nochmal, dass du das mitgemacht hast. Und auch wenn wir ab und zu mal so ein paar Komplikationen hatten mit dem Internet, hat es dann doch noch relativ gut funktioniert. Das war also der vierte und letzte Teil unserer Serie mit Maximilian Semsch. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal, dass du das mitgemacht hast. Und auch wenn wir ab und zu mal so ein paar Komplikationen hatten mit dem Internet, hat es dann doch noch relativ gut funktioniert. Wenn dir diese Folge gefallen hat oder wenn du sagst, geil, ey, der Max, der hat so coole Sachen erlebt, die DVDs möchte ich sehen, schau auf seiner Seite vorbei. Da bietet er alle drei seiner DVDs an. Du kannst sie da kaufen. Und sonst freue ich mich einfach, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest, wenn du vielleicht unseren Podcast abonnierst und auf unserer Seite kommentierst. Ich freue mich über jedes Feedback und schalt einfach beim nächsten Mal wieder ein. Mal sehen, wahrscheinlich gibt es dann wieder eine Story von uns. Jetzt habe ich ja ein bisschen geübt und hoffe, dass sich das mal ein bisschen besser anhört als die Male davor. Also, bis dann. Ciao.